Ich finde ja, die meisten Kinder in Hohenstein haben es ziemlich gut. Weil viele von den Kindern hier in Hohenstein haben nämlich Eltern, die bauen ihnen nicht nur ein neues Haus mit irgendwie vielen schönen Räumen drin und Kinderzimmer und Platz ohne Ende, sondern am allerwichtigsten mit einem schönen Garten um dieses Haus rum. Und es ist für Kinder was Tolles, so einen Garten zu haben. Schon wenn das Haus noch gar nicht fertig ist, wenn man noch im Bau ist, ja, und wenn draußen noch der Schotter liegt und die Erdhügel sind oder irgendwie Sandhaufen sind oder so, dann ist es schon spannend, sowas zu haben. Da kann man schon Abenteuerspielplatz draus machen. Ich weiß nicht, ob das für die Lea auch so ist, bei euch ums Haus rum, das drumrum, aber es kommt garantiert. Das ums Haus rum ist einfach tolle Abenteuerlandschaft. Und wenn dann die Gärten fertig sind tatsächlich, die Eltern da so bauen, dann sind sie meistens schön gestaltet und aber auch irgendwie so gestaltet, dass sie für die Kinder richtig gut sind. Also wenn ich hier so durch Hohenstein laufe und die Häuser von den jungen Familien angucke, dann sehe ich da, ich habe so den Eindruck, in jedem zweiten Garten steht ein riesen Trampolin. Also es wird immer mehr, diese Trampolins. Mittlerweile ist fast schon so, dass die Sandkiste fast schon ein bisschen Albacher daherkommt oder sowas von gestern scheint. Trampolin muss man heute haben in seinem Garten, das ist ganz was Wichtiges. Und es darf auch groß sein und dann darf auch drunter der Rasen kaputt gehen, das ist völlig egal. Hauptsache man hat ein Trampolin und die Kinder haben Spaß dran. Das ist, so gestaltet man Garten für Kinder. Oder jetzt im Sommer ist mir aufgefallen, dass bei immer mehr Familien ein Pool im Garten aufgebaut worden ist. Klar, bei den Temperaturen, das ist natürlich das, was man sich wünscht, gell? Und hier auf der Alp in die Hühle geht man jetzt doch nicht so häufig und sonst gibt es nicht so arg viel, wo man rein könnte, dann baut man sich einen Pool im Garten und da freuen sich die Kinder dran. Manchmal gibt es dann auch noch Hängematten und so schöne Sachen und natürlich gibt es auch leckere Sachen zum Essen, Himbeeren, Erdbeeren, Tomaten, Zucchini, was in so einem Garten halt wächst. Also schon für Kinder eigentlich so ein kleines Paradies, so ein Garten. Manchmal gibt es noch Garagen für Catcars und für Laufräder. Es gibt Gärten, die sind wirklich Kindergärten, weil sie für Kinder gemacht sind. Und es ist für die Kinder, die hier auf dem Land groß werden, wahrscheinlich gar nicht so besonders, weil das ist halt normal, gell? Aber wenn man Kinder kennt, die in der Stadt groß werden, ist das durchaus besonders. Ich war in den Ferien mal meine Nichte in München besuchen und kenne jetzt die Münchner Spielplätze. Einige, nicht alle, aber einige. Aber da ist es natürlich so, es waren tolle Spielplätze. Also da gibt es Parcours, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und da hatten wahrscheinlich einen Architekturwettbewerb dafür vorher gemacht. So kunstvoll gestaltet waren die. Und da war natürlich auch was los auf diesen Spielplätzen jetzt im Sommer. Also da hat man sich getroffen, da war viel los. Natürlich vor allem deshalb, weil man zu Hause keinen Garten ums Haus rum hat. Gell? Und das ist natürlich was Besonderes, dass man, also hier kann man ja auch die Spielplätze genießen, die es in Hohenstein so gibt, die sind auch schön. Und der Spielplatz im Kindergarten ist auch schön. Gell? Und trotzdem ist es was Besonderes, einen eigenen Garten ums Haus rum zu haben. Das ist für Kinder schon ein besonderes Privileg. Um einen Garten geht es heute auch in unserem Predigttext. Im Grunde ist auch ein Kindergarten, um den es da geht, nämlich ein Garten, der für die Kinder angelegt ist, den Gott für seine Kinder angelegt hat. Für uns Gotteskinder ist ein Garten angelegt und das sind wir alle Kinder, nicht nur die jung sind, sondern wir alle sind Kinder und bekommen einen Garten. Und vielleicht geht es uns manchmal so wie den Kindern hier auf der Alp, dass wir das unterschätzen, wie besonders das ist, dass da ein Garten für uns extra angelegt worden ist. Wir hören mal auf den zweiten Schöpfungsbericht. Hilfst mir ein bisschen? Genau. Wir lesen mal, was im 1. Mose 2 da steht. Das ist der zweite Schöpfungsbericht. Der ist nicht ganz so bekannt wie der erste mit den sieben Tagen. Aber er ist nicht weniger wertvoll. Und da steht Folgendes. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Himmel und Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten in den Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus der Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sie sähe und wie er sie nennte, Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Bis dahin lesen wir mal diesen Text. Liebe Gemeinde, das ist am Anfang ein bisschen ein trostloses Gärtchen, was uns da gezeichnet wird. Ein trostloses Gelände, das uns da beschrieben wird. Das ist nämlich noch nicht fertig. Es ist unfertig. Das ist interessant. Der Mensch wird geschaffen. Der Mensch ist da, aus Erde gemacht, so wie alles andere auch, was aus der Erde gemacht ist. Er ist ein Teil der Schöpfung. Vom Material her sogar genau gleich wie der Rest der Schöpfung. Aus Erde gemacht. Also das ist uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, aber wir erleben das natürlich, wenn wir Menschen zu Grabe tragen, dann sehen wir das, dass der Mensch eigentlich, so wie die restliche Schöpfung vom Material her, erstmal aus Erde gemacht ist. Das, was ihm das Leben schenkt, ist der Atem Gottes, den er in der Schöpfung einbläst. Das ist das, was ihn zum Leben erwachen lässt. Und dieser Mensch ist da und lebt, und die Schöpfung ist zwar auch da, aber irgendwie passt sie noch nicht so richtig zu diesem Menschen. Irgendwie stimmt es nicht, das passt noch nicht zusammen. Und dann zeigt Gott seine Landschaftsgärtnerqualitäten und er legt dem Menschen einen Garten an. Ein Garten, der ganz genau auf ihn ausgelegt ist. Gott erschafft nicht irgendwas. Er kreiert eine Welt, die perfekte Raum ist für menschliches Leben. Das ist mein erster und vielleicht auch der wichtigste Punkt heute. Gott schenkt uns eine Schöpfung, die perfekt zu uns passt. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mir Gedanken darüber mache, und ich bin auch fasziniert von der Schöpfung, wenn ich mir klar mache, wie perfekt diese Schöpfung eigentlich ist. Wie faszinierend filigran da alles so gestaltet ist, dass das zusammenpasst. Die Zusammenhänge, die es da gibt in dieser Welt, die faszinieren mich jedes Mal neu. Zum Beispiel habe ich diese Woche mal wieder mir ein bisschen Gedanken gemacht und ein bisschen geforscht und da was gefunden, wo es darum ging, was eigentlich diese Welt braucht, dass wir da auf dieser Welt leben können. Und da kommen so viele Sachen zusammen. Zum Beispiel, wir brauchen den richtigen Abstand von der Sonne. Ja? Wenn wir zu weit weg wären, wäre es zu kalt. Wenn wir zu nah dran wären, wäre es zu heiß. Wenn die Sonne zu groß wäre, dann würde die Erde sich nicht drehen, sondern würde irgendwie stehen bleiben, weil die Gravitation sie aufhalten würde. Schon allein das ist wichtig, dass es ganz genau dass der richtige Abstand ist vor der richtigen Sonne. Dann brauchen wir den großen Mond. Ohne den großen Mond könnten wir nicht so leben, wie wir es tun. Dann würde nämlich unsere Erde schlingern. Der Mond hält uns stabil, hält diese Erde stabil. Dann wäre ein Leben so nicht möglich, so wie wir es gewohnt sind. Oder dass wir eine Erde haben, die im Inneren flüssig ist, wo was lebt im Inneren, die aber außen trotzdem eine Schale hat, die stabil ist. Das ist auch faszinierend. Wenn es in diesem Kern nicht gäbe, dann würde die Erde sich nicht drehen. Dann hätten wir keinen Tag und keine Nacht. Dann hätten wir kein Kühl und kein Warm, das sich abwechselt. Dann hätten wir auch kein Magnetfeld um die Erde herum, das uns schützt. Wir brauchen noch mehr, das uns schützt. Wir brauchen die Planeten um uns rum, die einiges abfangen, was da im All auf uns zukommt. Das fangen die ganzen Gasplaneten ab, die da um uns rum sind. Wir brauchen eine UV-Schicht, die uns schützt vor der Strahlung der Sonne. Wir brauchen eine Atmosphäre, die die richtigen Anteile an Sauerstoff und so hat. Wir brauchen Wasser auf diesem Planeten im richtigen Maß. Wir brauchen, habe ich diese Woche gelesen, es hat mich besonders fasziniert, es hat ein Wissenschaftler geschrieben, was besonders beeindruckend für ihn an der Schöpfung ist dass die Kraft, mit der Atome Elektronen anziehen, so ganz genau passt. Also wenn diese Kraft ein bisschen schwächer wäre, dann würden die Elektronen nicht von den Atomen angezogen werden, dann würde es keine Moleküle geben und auch so ein Leben, wie wir es kennen, nicht. Und wenn sie ein bisschen stärker wäre, dann würden die sich zu sehr verbinden, dann würde es auch so ein Leben, wie wir es kennen, nicht geben. Dann würde es keine Moleküle geben. Und manchmal diesen Blick zu bekommen, wie faszinierend perfekt in seiner Feinheit das alles gestaltet ist, das fasziniert mich. Und das dann, dass das alles so zufällig zusammengekommen sein soll und in einer Perfektion ausgereift sein soll, das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben. Das ist so viel, was da zusammenkommt, was da haarscharf passen muss. So einen großen Zufall. Ich würde sagen, wer da an den Zufall glaubt, der hat einen großen Glauben, weil da gehört schon so unheimlich viel dazu. Mich wundert es auch nicht, dass wir, obwohl wir es uns vielleicht manchmal wünschen, im Universum keinen zweiten Platz finden, wo wir als Menschen leben können wie hier. Weil es keinen gibt. Weil dieser Platz für uns, diese Erde für uns so gestaltet ist, wie wir es Menschen brauchen. Und gerade diesen Blick möchte ich uns heute mitgeben. Dass wir den Blick in die Schöpfung mal wieder wagen mit dem Blick von dem zweiten Schöpfungsbericht. Dass Gott diese Welt für uns gemacht hat. Und alles drumherum auch für uns geschaffen hat. So wie wir es brauchen als Menschen. Dass es zu uns passt. Es ist eben nicht andersrum. Wir sind nicht als Menschen ein winziger Teil von was Großem, das sowieso auch ohne uns existieren würde. Manchmal hat man so den Eindruck, in der Öffentlichkeit wird es auch so ein bisschen gerade immer stärker gemacht, ja. Es wäre vielleicht für die Welt und fürs Universum besser, wenn es uns Menschen nicht gäbe. Ich glaube das nicht. Es gibt alles das, weil es zu uns, für uns hin gestaltet ist. Diese Natur ist kein Selbstzweck. Und wir Menschen sind nicht einfach nur wie ein Störenfried irgendwie da hineingeraten und bringen da jetzt unsere Probleme mit, sondern diese Natur ist für uns geschaffen. Das sagt unser zweiter Schöpfungsbericht. Alles das, was wir sehen in der Schöpfung, ist in seiner Perfektion so geschaffen, dass wir den Lebensraum haben, den wir brauchen. Und wir hören, wie zerbrechlich und empfindlich dieser Lebensraum, diese Schöpfung ist. Und es stimmt natürlich alles auch. Diese Welt ist empfindlich. Aber ich finde, wir sehen in all dem, was wir da so hören, viel zu selten, wie perfekt sie für uns gestaltet ist und dass sie auf uns hingestaltet ist, dass Gott einen Garten gestaltet hat und den Menschen dann hineinsetzt in diesen Garten, den er für ihn gebaut hat, so wie es Eltern tun, die einen Garten für ihre Kinder bauen. Er gestaltet den Lebensraum, der alles hat, was wir brauchen, und dann noch ein bisschen mehr. Neben dem Notwendigen hat er auch noch Dinge hineingelegt, die wir einfach genießen dürfen. Er hat mit Farben und mit Gerüchen ein Kunstwerk geschaffen, mit Landschaften, die uns beeindrucken. Das ist alles nicht nur pragmatisch. Das ist nicht nur ein Laufstall für die Menschen im XXL-Format oder ein Aufenthaltsort, sondern es ist ein Lebensraum. Hier darf sich Leben entfalten. Dazu ist die Schöpfung da. Es ist eben nicht nur Wasser, Luft und Früchte, sondern er hat uns auch Sonnenuntergänge geschaffen, die uns berühren, die uns ans Herz gehen. Er hat uns Strände geschaffen, wo wir hinliegen können, um zu relaxen. Er hat uns Berggipfel erschaffen, von denen wir einen Weitblick bekommen und der uns gut tut. Er hat uns einen Lebensraum erschaffen und damit ein Riesengeschenk macht. Und damit schätzt Gott uns unheimlich wert. Wenn wir die Schöpfung so sehen, als Geschöpf, das Gott für uns gemacht hat, dann merken wir überhaupt erst mal, wie wichtig wir für Gott sind. Deshalb ist mir dieser Blick so wichtig heute. Wir sind nicht die Welt in Unruhe bringen und die Störenfriede sind und die eigentlich besser nicht da wären, sondern wir sind die, für die Gott diese Welt geschaffen hat, weil wir wertvoll sind für ihn. Und da kommt noch was Zweites dazu, was er für uns geschaffen hat, nämlich, weil Gott weiß, dass der Mensch nicht Selbstzweck ist, nicht allein leben soll, schafft er uns ein Gegenüber. Und zwar, so schön die Tiere sind und so sehr sie auch Freunde des Menschen sind, ich finde es so schön in diesem Schöpfungsbericht, dass man irgendwie merkt, der Adam geht da durch, die ganzen Tiere, benennt die alle, aber das Ergebnis von dieser ganzen Aktion ist, dass Gott merkt, naja, so richtig passt halt dann doch nichts zum Menschen. Er braucht was anderes, das zu ihm passt, nämlich einen Mitmenschen. Er braucht andere Menschen. Wir brauchen Mitmenschen um uns rum und die sind auch Teil der Schöpfung. Unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Mitbürger, unsere Bekannten, auch die Fremden sind Teil der Schöpfung, die für uns geschaffen sind. So kann man es ja auch mal sehen. Es ist nicht nur ein notwendiges Übel, dass wir irgendwie miteinander klarkommen müssen, weil wir halt alle jetzt nun mal gemeinsam hier sind, sondern wir sind alle hier beieinander, weil wir einander brauchen. Weil Gott sagt, ihr braucht einander. Ich habe euch füreinander geschaffen. Vielleicht kann man mal diesen Blick auch auf das Mitmenschliche wagen, es so zu sehen, dass wir füreinander gemacht sind, weil wir zueinander passen. Ich bin ein bisschen ins Schwärmen geraten und das kann passieren, wenn man diesen zweiten Schöpfungsbericht liest. Und ich finde, es sollte auch passieren, weil uns das eigentlich oft, wenn wir in die Schöpfung gucken, zu wenig passiert. Wir sollten eigentlich, wenn wir in die Schöpfung gucken, die Dankbarkeit haben, die uns das Herz überlaufen lässt, dass wir gar nicht anders können, als Gott unseren Dank zuzusingen und zuzusagen, so wie wir es vorher getan haben. Alle Schöpfung staunt und singt. Gott ist groß. Ja, genau. Gott ist groß. Das können wir erkennen, wenn wir sehen, dass er die Schöpfung für uns gemacht hat. Und ich finde auch, wir brauchen diesen Blick auf die Schöpfung, damit wir überhaupt erst diese Schöpfung als unsere Heimat erleben. Ich habe gerade manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn es um Umwelt geht, da wird uns die Welt fremd oder wir sind der Fremdkörper in der Welt. Irgendwie hat man so den Eindruck, ja, uns zerfließt es irgendwie, wir verlieren es aus dem Griff, wir haben es irgendwie nicht so im Griff. Den Eindruck hat man als Menschen, wir schaffen es irgendwie nicht, das richtig hinzubekommen und deshalb wird uns die Welt fremd, aber sie soll eigentlich unsere Heimat sein. Und ich finde diesen Blick, dass Gott diese Welt für uns gemacht hat, so wichtig, dass wir uns heimisch fühlen. Dass sie unsere Heimat auch bleibt, mit allen Schwierigkeiten. Vielleicht kann ich mal zeigen, es gibt einen Slogan von einer Firma, die Häuser herstellt und hier aus unserer Nachbarschaft kommt. Der steht da unten rechts, man kann es nicht so richtig lesen. Da steht, hier bin ich zu Hause. Das ist der Slogan von der Häuserfirma. Und dann zeigen sie aber auf ihrem aktuellen Magazin gar nicht wirklich ein Haus, sondern einen Garten. Also offensichtlich gehört der Garten zum sich zu Hause fühlen ganz wesentlich dazu. Und dann beschreiben sie das schön, was da gebaut wird in so einem Garten. Wir brauchen einen Spielplatz. Ja, zum Zuhause fühlen ist ein Spielplatz natürlich schön, auch für uns alle Menschen, dass wir einen Platz haben, wo wir uns austoben können. Das ist doch schön, dass wir das haben, auch von Gott geschenkt bekommen haben, einen Spielplatz in dieser Schöpfung. Wir brauchen Glück, Freiheit, auch den Traum und ein Paradies, das Gott uns schenkt. Das Paradies, das Gott uns gemacht hat, ja, das ist ein Paradies, aber es ist kein Schlaraffenland. Vielleicht verwechseln wir das manchmal, auch wenn wir den Schöpfungsbericht lesen und meinen, dass Adam sich damals die Trauben hat in den Mund wachsen lassen und der ganze Tag nur gechillt hat im Garten Eden. Das Wort Eden heißt sogar üppig und reichlich und auch Wohlleben, aber das Wohlleben in diesem Garten Eden ist nicht, dass man nichts tut, sondern von Anfang an gehört zu diesem Paradies, zu dieser Fülle, zum Wohlleben im Paradies dazu, was in Vers 15 steht. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Von Anfang an ist Teil dieser Schöpfung, dass wir als Menschen daran mitwirken, dass wir mitarbeiten. Wir sind hier eben nicht nur Gäste und nicht nur Profiteure von Gottes Garten, sondern wir sind Mitgestalter. Wir sind Kinder Gottes in dem Garten, den er für uns gemacht hat, aber als seine Kinder sind wir auch verantwortlich für diesen Garten. Er gibt uns das als Auftrag mit und eigentlich lässt er uns viel Freiheit, wie wir das leben. Er gibt uns nur zwei Aufträge mit, die uns zeigen, wie wir das machen sollen, nämlich bebauen und bewahren. Das ist das Einzige, was er uns sagt. Und das ist auch das, was wichtig ist. Die Schöpfung muss man bebauen. Manche meinen ja, wenn man die Schöpfung einfach so vor sich hinleben lassen würde, dann wäre es besser. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe manchmal an meinem Garten, wenn ich den Sommer über nicht da bin und weil kein Rasen gemäht wird und auch mal ja, man nicht so danach guckt, dass da bebaut wird, dann sieht man, was passiert mit so einem Garten. Dann wuchert es nämlich und dann geht nämlich alles Richtung Chaos in meinem Garten. Ist bei mir auch so ein bisschen der Dauerzustand, aber noch mehr, wenn man sich nicht darum kümmert. Es wird chaotisch, wenn man die Welt nicht bebaut. Natürlich, wir müssen die Welt bebauen. Und übrigens auch der andere Teil der Schöpfung, auch die Mitmenschlichkeit ist ein Teil, der bebaut werden will, der gestaltet werden will, den man nicht einfach nur vor sich hin wachsen lassen kann, weil sonst wird auch der wild und chaotisch. Auch das ist unsere Aufgabe, Beziehungen, Mitmenschlichkeit, weil es eben Teil der Schöpfung ist, auch bewusst zu gestalten. Und vielleicht ist das sogar noch die viel schwierigere Aufgabe manchmal, sich zu überlegen, was mache ich denn, um die Beziehungen, die ich habe, die Menschen, die Gott mir an die Seite gestellt hat, um das zu pflegen, um das gut zu gestalten. Aber das ist Schöpfungsauftrag. Und auf der anderen Seite, das Bewahren im Blick zu behalten. Das ist jetzt ziemlich offensichtlich, gell? Dass da, wo man nur bebaut und zu wenig bewahrt, da wird es auch nicht gut für die Schöpfung. Das kriegen wir laufend gesagt und das stimmt natürlich auch, gell? Und auch in den Beziehungen wäre es vielleicht auch mal wichtig, das Bewahren groß zu machen. Was braucht es eigentlich, um Beziehungen zu bewahren? Vielleicht ist da manchmal gut, oder ehrlich zu gucken, was man mit eigenen Erwartungen oder Forderungen an Beziehungen eher zerstört als bewahrt. Es ist gar nicht leicht rauszufinden, was es braucht, dass dieses Bewahren funktioniert. Gott lässt uns die Freiheit, rauszufinden, wie wir das am besten machen. Er schreibt es uns nicht haarklein vor, was wir zu tun haben. Er sagt nur, bebaut und bewahrt. Und wenn ihr das im Blick habt, dann macht das richtig. Das ist auch ein Zeichen des Vertrauens, das Gott uns schenkt. Er traut uns das zu, dass wir das gut machen. Wenn ein Vater seinen Kindern den Garten anvertraut, wenn er ihnen freie Hand gibt und ihre Gartenarbeit, dann ist ihre Gartenarbeit mitentscheidend für die Beziehung, die zwischen Kindern und Vatern da ist. Und ich glaube, so ist mit der Schöpfung bei uns auch. Weil Gott uns das zutraut, weil wir eine Verantwortung haben, deshalb ist es auch, wie wir mit der Schöpfung umgehen, mit der Natur und mit den Menschen um uns herum, das ist entscheidend für unsere Gottesbeziehung. Das prägt unsere Gottesbeziehung mit. Und deshalb ist es auch schwierig, wenn wir da Fehler machen. Deshalb ist es schwierig, dass wir da unvollkommen sind, sowohl im Umgang mit der Natur als auch, wenn Beziehungen kaputt gehen oder wenn wir selber Beziehungen mit zerstören. Das ist schwierig auch für unsere Gottesbeziehung. Das hat auch eine geistliche Komponente. Gott hat sich nämlich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat sich nämlich dadurch, dass er uns mitmachen lässt in seiner Schöpfung, zwei Probleme ins Haus geholt. Das eine Problem ist relativ offensichtlich, nämlich das, dass wir es nicht hinbekommen, dass wir Fehler machen. dass wir in seinem Garten, mit seinem Garten nicht so umgehen, wie wir es eigentlich sollten. Bebauen und bewahren, das richtige Maß kriegen wir nicht hin. Das ist ein Problem. Aber ich finde ein zweites fast noch problematischer, nämlich das, dass man mehr und mehr den Eindruck hat, wir Kinder Gottes oder wir Menschen, wir fragen überhaupt gar nicht mehr den, der den Garten für uns angelegt hat. Wir meinen, wir müssen es selber hinbekommen. Und das ist so ein bisschen den Ton, den man raushört, auch aus den ganzen Umwelt, aus der ganzen Umweltdebatte. Der Tenor ist doch in allem, wir müssen mehr machen. Wir müssen innovativer sein. Wir müssen disziplinierter sein. Wir müssen uns anstrengen, um diese Natur, um diese Umweltprobleme in den Griff zu kriegen. Wir müssen machen. Wir. Und so richtig das alles ist, was mir dabei unheimlich fehlt, ist es, mal Gott zu fragen. Mal zu ihm zu gehen. Gerade mit den Sachen, wo wir merken, dass wir da auch an unsere Grenzen kommen. Er hat doch diesen Garten für uns gestaltet. Wir sollen doch, wenn, dann mit ihm zusammen diesen Garten gestalten. Das ohne ihn zu machen, da verlieren wir vielleicht sogar das Wesentliche. Da geht die Beziehung zu Gott noch mehr kaputt. Das finde ich das, was uns in diesem ganzen Nachdenken zu kurz kommt. Wir machen es nämlich Gott auch nicht leicht damit. Stellt euch mal vor, ihr habt als Eltern euren Kindern den Garten überlassen und die machen jetzt halt nicht, was sie sollen. Ja, da wird es jetzt halt chaotisch, jetzt geht halt was durcheinander. Was macht man denn dann als Eltern? Was hat man denn für Möglichkeiten? Was soll Gott machen mit uns Menschen, wenn wir es eben nicht so richtig hinbekommen mit seiner Schöpfung? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ein strenger Vater, der wird sagen, jetzt ist vorbei, raus aus diesem Garten. Ja? Ihr macht bloß alles kaputt, ich kümmere mich jetzt selber drum, hat mir das lang genug mit angeguckt, raus aus diesem Garten. Das wäre ein strenger Vater. Ein liebloser Vater, der wird sagen, macht halt so weiter mit diesem Garten. Ihr werdet schon sehen, was da draus wird. Schmiert euch egal, was aus euch wird. Seid ihr selber schuld. Das ist ein liebloser Vater. Gott ist nicht lieblos und Gott ist auch nicht streng, sondern Gott ist ein liebender Vater. Und was macht ein liebender Vater in so einer Situation? Ein liebender Vater sagt, ihr, meine Kinder, seid mir wichtiger als dieser Garten. Ich gebe euch eine neue Perspektive. Ich schaffe euch einen neuen Garten. Ich lege einen neuen Garten für euch an, der noch besser zu euch passt. Ich lege euch einen Garten an, in dem das Miteinander so eng ist, wie es im Paradies eigentlich gedacht war. Ich schaffe euch eine neue Schöpfung. Und ich beginne damit nicht, dass ich die Welt neu gestalte, sondern ich beginne meine neue Schöpfung in eurem Herzen, indem ich euer Herz erneuere. Ich beginne meine neue Schöpfung in euch, indem ich euch neu zu mir einlade. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er Neues schafft. Und Gott beginnt in Jesus seine Neuschöpfung, nicht indem er die Welt verändert, sondern indem er uns verändert. Er schafft uns eine heile Welt, an der das Heil nicht an uns hängt, sondern an dem, was er getan hat. Er schenkt uns ein Paradies, in dem es kein Leid mehr geben wird, weil es gar nicht geht, weil es vollkommen sein wird. In dem die Gefahr nicht mehr besteht, dass wir Gott aus den Augen verlieren, weil wir ganz nah bei ihm sind, weil wir auf ihn ausgerichtet sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Neuschöpfung mit unserer Ausrichtung auf Gott beginnt. Mit unserer Beziehung zu Gott fängt Neuschöpfung an. Und jetzt kommen wir bei der Taufe an. Weil die Taufe ist ein ganz wesentliches Element dafür. Mit der Taufe beginnt die Neuschöpfung ganz persönlich. In der Taufe liegt der Grund dafür, dass man diese Beziehung zum Vater so eng hält, ganz eng macht, so wie es in der neuen Schöpfung bleiben wird. Die Taufe ist mehr als nur etwas, was von uns abhängig ist, auch nicht von unserer eigenen Entscheidung, sondern es ist die Neuschöpfung, die Gott in uns beginnt. Das darf man erleben in der Taufe und genau das ist das, was die Lea heute erleben darf. Sie darf erleben, dass diese Neuschöpfung in ihrem Leben beginnt. Auch wenn manches in ihrem Leben noch fehlerhaft sein wird, auch wenn da manches nicht vollkommen ist, die Gottesbeziehung ist das, was vollkommen ist. Und das ist der Beginn der neuen Schöpfung, die bis in die Ewigkeit reicht. Das ist der Beginn der heilen Welt, die Gott uns versprochen hat. Damit muss es anfangen. Und mit dieser Aussicht können wir leben, auch in einer unvollkommenen Welt. Mit dieser Aussicht geht es uns ein bisschen so, wie im Schöpfungsbericht im Adam. Der war nämlich schon da, bevor die neue Schöpfung entstanden ist. Und wir sind auch schon da und sehen die neue Schöpfung manchmal schon ein bisschen entstehen, warten aber noch, bis sie vollkommen wird. Wir spielen vielleicht noch ein bisschen im Dreck der alten Schöpfung, aber Gott hat uns eine neue versprochen. Und mit der neuen Schöpfung im Herzen können wir zuversichtlich auf das zugehen, was Gott uns da gezeigt hat. Und dann wird es vollkommen werden. Eine neue Schöpfung, ein neuer Garten für uns. Amen.